SRF 2 Kultur.
Heute startet in Venedig das internationale Filmfestival Die Mostra d'Arte Cinematografia. Dieses Jahr darf gefeiert werden. Heuer findet die 70. Ausgabe der Mostra statt. Venedig zählt neben Cannes und Berlin zu den bedeutendsten Filmfestivals. Venedig ist außerdem das älteste Filmfestival überhaupt, sozusagen die Mutter aller Filmfestivals. Und auch wenn die Schweiz eher untervertreten ist, steuert sie dieses Jahr doch einen ganz besonderen Streifen bei. Il Bacio di Tosca, ein fast 30-jähriger Film des verstorbenen Regisseurs Daniel Schmid. Er wird in einer restaurierten Fassung gezeigt. Filmredaktorin Brigitte Hering hat mit Marcel Höhn gesprochen. Er war Produzent des Films und ein Freund von Daniel Schmid.
Ausgerechnet zum Jubiläum, zur 70. Ausgabe des Filmfestivals von Venedig, wurde der wunderbare Schweizer Dokumentarfilmklassiker Il Bacio di Tosca ausgewählt. Den Produzenten Marcel Höhn freut's. Il Bacio di Tosca, dieser Film über das Mailänder Altersheim für Musiker, liegt ihm besonders am Herzen. Eigentlich wollte Marcel Höhn alle Filme Schmids restaurieren, auch die älteren. Das aber ist teuer, weil für so eine Restaurierung jedes einzelne Filmbild digital bearbeitet werden muss. In der Cinémathèque Suisse stieß Höhn mit seinem Projekt auf offene Ohren.
Und dann kam ich ins Gespräch mit Frédéric Maire von der Cinémathèque Suisse. Der sagte, er wolle auch mithelfen, Daniel Schmid-Filme zu restaurieren. Und dann habe ich insofern meine Meinung geändert, was die älteren Filme anbetrifft. Ich habe gesagt, dann möchte ich aber zuerst Il Bacio di Tosca machen. Und so kam das zustande.
Il Bacio di Tosca ist in der Tat ein wunderschönes Dokument. 1984 hat Daniel Schmid den Film in der Casa Verdi in Mailand gefilmt. Die Casa Verdi ist ein Altersheim für weniger begüterte Musikerinnen und Musiker, das Giuseppe Verdi noch persönlich gestiftet hatte. Der Opernbegeisterte Daniel Schmid filmte die alten Menschen, die auch in den Gängen des Altersheims das Singen nicht lassen können. In der Schweiz war der Film in den 80er Jahren ein großer Erfolg. Aber ausgerechnet im opernbegeisterten Italien nahm man das kleine Meisterwerk damals kaum wahr. Die Einladung nach Venedig freut Marcel Höhn daher umso mehr.
Ich finde das auch toll und ist eine gewisse Genugtuung auch, dass es Venedig ist, dass es Italien ist. Denn damals, 1984, als der Film neu herauskam, wurde er von Italien weitgehend ignoriert.
Nun, 29 Jahre später, läuft Il Bacio di Tosca zu bester Tageszeit am wichtigsten italienischen Filmfestival in der Reihe Venezia Classici. Es wäre schön, wenn dem Film in Venedig große Aufmerksamkeit zuteil würde. Auf das sich an dieser 70. Jubiläumsausgabe der Mostra d'Arte Cinematografica in Venedig viele Zuschauerinnen und Zuschauer vom Kuss der Tosca verzaubern lassen. Wie die alte Sarah Scuderi im Film von Daniel Schmid. Beim Anhören einer alten Tosca-Aufnahme von sich selbst muss sie fast weinen, was ihr am Ende dann ein bisschen peinlich ist.
Quanto sono scema, lei mi viene da piangere. Sono proprio scema.
Eine gerührte Opernsängerin im Ruhestand aus Daniel Schmids Film Il Bacio di Tosca. Dieser Film läuft am 2. September am Filmfestival Venedig und der Film ist zudem neu auch als DVD erhältlich.
SRF 2 Kultur, die Kulturnetz sitzen am Mikrofon Sarah Herwig. Anna Göldi bekommt in Glarus ein Mahnmal. Eine Lichtinstallation soll an das Schicksal der letzten als Hexe zum Tode verurteilten Frau erinnern. Sie wurde 1782 mit dem Schwert exekutiert. 2008 rehabilitierte das Glarner Parlament die ehemalige Magd. Und nun das Denkmal. Es hat den Standort beim Glarner Gerichtshaus. Konkret sollen zwei Lichter vom Dachgeschoss des Hauses in die Nacht leuchten. Das teilte die Anna-Göldi-Stiftung mit. Entworfen hat die Lichtinstallation der aus Basel stammende Künstler Hurta Urech. Sein Entwurf wurde in einem Ideenwettbewerb aus 50 Beiträgen ausgewählt. Das Schauspielhaus Salzburg ist das erste Theater, das sich den sogenannten goldenen Regeln der Bewegung Art but Fair anschließt. Damit soll ein fairer und respektvoller Umgang innerhalb des Kulturbetriebs gewährleistet werden. Das heißt unter anderem, dass sich das Schauspielhaus Salzburg verpflichtet, keine Arbeitsaufträge ohne vorherigen schriftlichen Vertragsabschluss zu vergeben. Oder dass das Schauspielhaus Proben und Auftritte angemessen entlöhnt. Die Art but Fair-Bewegung begann, als sich ein Künstler auf Facebook über die schlechten Arbeitsbedingungen auf und hinter der Bühne empörte. Daraufhin meldeten sich Tausende von Betroffenen. Prominente Unterstützung erhielt die Bewegung durch die Mezzosopranistin Elisabeth Kuhlmann. Sie prangerte Missstände auch in der oberen Liga der Bühnenkunst an, nämlich bei den Salzburger Festspielen. Der senegalesische Sänger Youssou N'Dour und die finnische Experimentalkomponistin Kaika Saariaho sind mit dem schwedischen Polar-Musikpreis ausgezeichnet worden. Die beiden Musiker bekamen die mit rund 100.000 Euro dotierte Auszeichnung gestern von König Carl Gustav überreicht. Youssou N'Dour bekam den Preis für seinen Verdienst, mit seiner Musik Spannungen zwischen den verschiedenen Religionen abzubauen. Die Finnin Kaika Saariaho, die Kammermusik, Orchesterwerke und Opern geschrieben hat, wurde wegen ihrer Verbindung von akustischen Instrumenten mit Elektronik und Computern als einzigartige Komponistin gewürdigt.
Schweizer Gegenwartskunst einem New Yorker Publikum näher zu bringen. Das ist seit 1986 die Aufgabe des Swiss Institute. Geleitet wurde der Kunstraum in den letzten 7 Jahren von Gianni Jezza, der nun Ende August als Direktor zurücktritt. Sascha Werner hat sich mit Gianni Jezza über erreichte und nicht erreichte Ziele unterhalten und auch über die Frage, wie das Swiss Institute in New York wahrgenommen wird.
Die häufigste Verwechslung ist Massagen. Die Leute rufen an und fragen, wie viel kostet eine Deep-Tissue-Massage? Und wir sagen, na, wir sind nicht das schwedische Institut, wir sind das Swiss-Institut. Es gibt ein schwedisches Institut und die bieten Massagen an.
Das ist Gianni Jezza, der Direktor des Swiss-Instituts in New York. Wer durch die große Glasfront an der Wooster Street in Soho blickt, sieht gleich, dass dahinter keine Lymphdrainage praktiziert, sondern Kunst präsentiert wird. Schweizer Kunst und mehr. Vor allem dieses Meer hatte Gianni Jezza im Sinn, als er vor 7 Jahren die Leitung der 1986 gegründeten Non-Profit-Institution übernahm. In dieser Zeit koordinierte er den Umzug des Swiss Institute aus dem versteckten Loft am Broadway in die luftigen neuen Räume an der Wooster Street. Die Zahl der Besucher ist unter seiner Ägide von jährlich 3.500 auf 11.000 gestiegen und das Budget von 700.000 auf 1,24 Millionen Franken gewachsen. 40% davon berappt die Pro Helvetia, den Rest organisiert das Swiss Institute selber bei privaten Geldgebern, Firmen wie der UBS und Stiftungen wie der Luma Foundation. Nun tritt der 44-jährige Jezza zurück, um sich als freier Kurator zu betätigen.
Ich habe ihm gesagt, New York ist auf einem Auge hellsichtig und auf dem anderen blind. Und ich habe mich halt jetzt auf die Strategie festgeschrieben, dass ich das hellsichtige Auge bediene. Also dass ich versuche eigentlich diejenigen Künstler zu portieren, die ich hier weitervermitteln kann. Mich interessiert es nicht, ein Rufer in der Wüste zu sein. Also mir ging es darum, Künstler nachhaltig auf dem amerikanischen Kontinent einzuführen und Folgeausstellungen und Folgekontakte zu provozieren.
Mit seinem Programm des schlauen Opportunismus ist es Gianni Jezza gelungen, ein breites Publikum für bisherige Geheimtipps zu interessieren. Etwa im Fall des Fotografen Karl-Heinz Weinberger, dessen Dokumentation der Zürcher Halbstarken-Szene Jezza zeigte und die anschließend ein New Yorker Stadtmagazin zu einer Modestrecke inspirierte. Von Anfang an setzte Jetze auch auf die Kombination von Schweizer und amerikanischen Künstlern. So paarte er die intensivfarbigen Bilder und braun gefüllten Evian-Flaschen der 34-jährigen Zürcherin Pamela Rosenkranz mit den möbelähnlichen Skulpturen des gleichaltrigen Amerikaners Richard Gambaroff. 8 Wochen lang glich das Swiss Institute einem Interieur der Zukunft.
Was ich bedauere, ist zum Beispiel, dass ich es nicht geschafft habe, jetzt in diesen 2 Jahren an der Wooster Street einen gastronomischen Output zu realisieren mit Künstlern. Also, dass man wirklich so eine Künstlerbeiz hat und vielleicht ein alternatives Kino im Keller. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, ich würde das Ganze viel alternativer aufziehen.
Mit Kunst gegen Klischees, so lautete Gianni Jetzers Devise. Für Heidi und die Alpen ist das Schweizer Tourismusbüro in New York zuständig. Das Swiss Institute leistet Imagearbeit anderer Art.
Wir haben immer wieder die Schweiz positiv in Schlagzeilen gebracht als eine Nation, die weltoffen ist, ja, die eigentlich freies Denken fördert. Und ich denke, die Gegenwartskunst kriegt da eine neue Relevanz, weil sie ein Ort der freien Meinungsäußerung ist. Und die Schweiz respektiert das.
Gianni Jetzers Nachfolge steht noch nicht fest. Der Vorstand des Swiss Institute hat sich bisher zu keiner Entscheidung durchgerungen, obwohl die Suche nach Kandidaten bereits seit 6 Monaten läuft. Das ist bedauerlich. Denn New York braucht das Swiss Institute nicht. Aber die Schweiz braucht New York. Ein attraktives Kunstschaufenster in dieser Weltstadt ist so viel wert wie eine panamerikanische Servela-Aktion.
Irgendetwas lief da schief bei der Schweizer Bischofskonferenz. Es wurde ein Leitfaden veröffentlicht, wie die Zusammenarbeit zwischen Bischöfen und den Kantonalkirchen laufen soll. Das Bistum Chur verkündete daraufhin, die Kantonalkirchen seien nach diesem Leitfaden gar kein Teil der Kirche mehr, sondern nur noch staatliche Institutionen. Das sorgte für Empörung und Verwirrung. Wer ist denn nun Teil der Kirche und wer nicht? Antonia Moser.
Die Organisation der katholischen Kirche in der Schweiz ist einzigartig. Es gibt einerseits die Bischöfe, andererseits aber die Kantonal- oder Landeskirchen. Sie sollten zusammenarbeiten, sind sich aber nicht immer ganz einig. Das geht auf einen alten Konflikt zurück, erklärt Giuseppe Ney, Alt-Bundesgerichtspräsident. Er berät die Kantonalkirchen in Sachen Staatskirchenrecht.
Das Problem ist, die katholische Kirche ist eine Hierarchie, und die Schweiz aber durch und durch eine Demokratie. Bereits vor der Reformation verwalteten in den katholischen Gebieten in der Schweiz die Gemeinden die kirchlichen Güter, Kirchen, Pfarrhäuser und Grundstücke. Und die Gemeinden wählten ihre Pfarrer. Daraus entstanden die Kirchgemeinden und Kantonal- bzw. Landeskirchen, die heute die Kirchensteuern erheben und zugunsten der Kirche und Seelsorge einsetzen. Diese sind demokratisch organisiert, sodass die Gläubigen das Sagen haben.
Dieses Mitbestimmungsrecht der Gläubigen ist manchen Bischöfen ein Dorn im Auge. Der Bischof von Chur, Vitus Huander beispielsweise, würde diese Kantonalkirchen am liebsten ganz abschaffen. In einem neuen Leitfaden der Schweizer Bischofskonferenz steht nun, dass sich eben diese Kantonalkirchen nicht mehr Kirche nennen sollten, sondern kirchliche Körperschaft. In einem Kommuniqué aus dem Bistum Chur wurde das so interpretiert, dass die Kantonalkirchen ohne Kirche im Namen dann nicht mehr Teil der Kirche seien. Für die Angesprochenen natürlich ein Problem, denn sie sehen sich als Teil der Kirche, auch mit anderem Namen. Wer sich jetzt Kirche nennen darf und wer nicht, findet Giuseppe Ney aber gar nicht so wichtig.
Das ist nicht das eigentliche Problem, das wird aber leider zu einem solchen hochstilisiert. Diese Kantonalkirchen und Kirchgemeinden sind selbstverständlich nicht die Kirche, aber durchaus ein Teil von ihr. Bestehen sie doch aus den Gläubigen, aus den Glaubensangehörigen der katholischen Kirche. Klar wäre nach dem heutigen Verständnis besser, wenn sich die Landeskirchen als kirchliche Körperschaften des öffentlichen Rechts nennen würden, was denn auch gerade zum Beispiel in Zürich der Fall ist.
Nicht der neue Name ist also das Problem, sondern wenn aus dem neuen Namen abgeleitet wird, die Kantonalkirchen gehörten nicht mehr zur katholischen Kirche. Darum gehe es im Leitfaden der Bischofskonferenz aber auch gar nicht, sagt Josep Nay. Im Gegenteil.
Wichtig ist nämlich, die Bischöfe wollten mit den bestehenden kantonalen Körperschaften und Kirchgemeinden partnerschaftlich zusammenarbeiten. Auch wenn darin vom notwendigen Einvernehmen zwischen dem Bischof und den Kirchgemeinden und Kantonalkirchen die Rede ist, wird nur das ausgedrückt, wovon auch diese Körperschaften ausgehen.
Josep Nay sieht also in dem Papier der Bischofskonferenz einen Versuch der Zusammenarbeit mit den Kantonalkirchen. Nur wurden diese bei der Ausarbeitung des Leitfadens, dem sogenannten Vademecum, gar nicht mit einbezogen. Also keine wirkliche Zusammenarbeit. Aber auch das werde noch kommen, meint Josep Nay.
Die Vorschläge im Vademecum sind nun die Vorschläge des einen Partners dieser Partnerschaft. Und diese müssen natürlich mit den anderen Partnern zuerst noch genauer abgesprochen werden. Das ist aber auch so vorgesehen.
Und so geht die Auseinandersetzung sicherlich weiter, wer denn in der katholischen Kirche was zu sagen hat.
Mit dem Kaffeehaus des 21. Jahrhunderts befasst sich heute der Tagesanzeiger. Und zwar am Beispiel eines Londoner Cafés, dem Guardian. Dass dieses Café gleich heißt wie eine Zeitung, ist natürlich kein Zufall, Sarah Herwig.
Ja, die Zeitung der Guardian hat nämlich ein Café eröffnet. Und auch dabei will die Zeitung ihrem Ruf gerecht werden, das progressivste Blatt der Insel zu sein. Ja, überhaupt eine Trendsetter-Rolle zu haben, wenn es um neue Zeitungsmodelle der Zukunft geht. Es ist ja auch so, dass sich der Guardian als eine der ersten Zeitungen erfolgreich den neuen Herausforderungen auf dem Pressemarkt angenommen hat, erfolgreich auch. Und nun hat der Guardian also auch die Idee eines neuartigen Kaffeehauses lanciert. Das ist dann so, dass man auf einem großen Bildschirm die Zeitung lesen kann oder auf fest installierten Tablets. Gratis, versteht sich, nur der Espresso muss bezahlt werden. Also statt dass man sich die Gratiszeitung aus Papier an der Wand holt, holt man sich die Zeitung online gratis auf den Bildschirm, der fest installiert ist. Der Gemütlichkeitsfaktor scheint jedoch nicht so hoch zu sein, so monierten Besucher, ein wenig wie die Vorstellung eines fantasielosen Science-Fiction-Autors von steriler Geselligkeit im 21. Jahrhundert, komme das Café daher. Und die Tische seien tatsächlich so klein, dass wenn man eine Zeitung aus Papier mitbringen würde, dass man sie dann nicht ausbreiten könnte. Dem Guardian ist es also sehr ernst mit der papierlosen Zukunft der Zeitung, nachzulesen heute im Tagesanzeiger.
Mark Leberg, das ist eine Stadt in Sachsen und dort hat nun das Deutsche Fotomuseum seine Tore geöffnet.
Genau, das Deutsche Fotomuseum, ein wichtig klingender Name und ein Name, den offenbar bis jetzt noch kein anderes Haus für sich beansprucht hat und so hat es eben das Museum in Mark Leberg getan. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet zu Recht, da ist zum einen der namhafte Bestand an historischen und zeitgenössischen Fotos und dann vor allem auch die Sammlung mit alten Kameras, rund 3000 an der Zahl. Die Sammlung, die stammt vom Fotografen Peter Langner, der sie noch in der Zeit der DDR begründet hat. Und mit diesen neuen Museumsräumlichkeiten in Mark Leberg verfügt diese Sammlung nun über 1600 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 10-mal mehr als zuvor mit nur 160 Quadratmetern. Außerdem kommt, wenn alles nach Plan läuft, noch eine große Ausstellungshalle dazu. Und so spreche nichts dagegen, meint die FAZ, dass das Deutsche Fotomuseum im kleinen Mark Leberg zur größten Institution seiner Art in Deutschland werden könne.
Hierzulande wird sie ziemlich gefürchtet, die Gentechnik. Das zeigt die aktuelle Risikostudie Zukunft der Schweiz. Und auch der amerikanische Bestseller-Autor und Regisseur Michael Crichton hat einen kritischen Blick auf die Gentechnik und beschreibt sie in einem aktuellen Roman, Next, als großes Zukunftsrisiko. Der Buchtipp von Rainer Schaper.
Frank Burnett hat Krebs, Leukämie. Aber Frank Burnett hat Glück. Er kann von seiner Krankheit geheilt werden. Sein Körper selbst produziert die Antikörper, die seinen Heilungsprozess voranbringen. Aber die genetische Auszeichnung ist auch ein Fluch. Für eine Biotech-Firma in Südkalifornien sind die Stammzellen 3 Milliarden Dollar wert. Das ganz große Geschäft für die Uniklinik von Los Angeles. Sie verkauft Burnetts Zelllinie ohne sein Wissen. Als der Kläger Burnett im Kampf um seine DNA vor Gericht unterliegt und durch einen Anschlag im Labor die Zelllinien zerstört werden, gerät Frank unter Verdacht. Die Firma will noch einmal an seine Zellen. Frank Burnett ist auf der Flucht. Wissenschaftskritik im Stil eines Thrillers, das ist Michael Crichtons Markenzeichen, spätestens seit seinem Welterfolg Jurassic Park. Next, sein letzter Roman zu Lebzeiten, 2007 veröffentlicht, geht auf einen historischen Fall zurück. Die Universität von Südkalifornien erhielt das Recht, DNA zu patentieren, die sie einem Patienten ohne sein Wissen und Einverständnis entnommen hatte. Crichton erzählt den Fall als eine abenteuerliche Parabel auf die Lehre vom Zauberlehrling. Wissenschaft setzt Erkenntnisse frei, ohne deren Folgen wirklich abschätzen zu können. Die Erfindung schlägt auf den Erfinder zurück und auf alle, die mit ihr zu tun haben. Für Michael Crichton sind die Risiken von Gentechnik und Biotechnologie kein Gedankenexperiment. Er meint es ernst. Es geht um eine scharfe Kritik der Eugenik, der Vererbungs- und Abstammungslehre, und die hat schon eine düstere und fantastische Geschichte in den USA vor der Rassenlehre der Nazis. Die Gentechnik ist eine Industrie, die das Menschenbild verändert. Eine Technik, die in die Grundrechte eingreift, die Gesellschaft revolutioniert und auch das Leben selbst neu definiert, so Crichtons These. Wissenschaftler entdecken Gen für Geselligkeit, lautet eine Pressemeldung im Roman. Die Columbia-Universität sucht den Titel für ein neues Gen, das in das Sozialverhalten eingreift. Ein Eingriff gegen Störungen natürlich, gegen Abweichungen und Regelverstöße. Michael Crichtons Roman ist Thriller und Kampfschrift. Das Patentieren von Genen muss aufhören, schreibt er im Nachwort, und wir brauchen klare Richtlinien für die Verwendung von menschlichem Gewebe. Forschungsverbote sind sinnlos. Crichton will wirken und unterlegt diesen Anspruch mit Dokumenten, die im Anhang des Romans publiziert sind. Eine echte Entdeckung findet sich auch darin. Gilbert Keith Chestertons Essay »Eugenik und andere Übel«, geschrieben in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Im nächsten Jahr wird Chestertons vorausschauender Text erstmals auf Deutsch veröffentlicht. Das Risiko hat Zukunft.
Und Michael Crichtons Roman »Next« ist im Blessing Verlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Heute, vor 50 Jahren, hielt der US-amerikanische Bürgerrechtler und Baptistenpastor Martin Luther King vor dem Lincoln Memorial in Washington, D.C. seine berühmte Rede. Er träume davon, dass auf den roten Hügeln von Georgia die Kinder von Sklaven und Sklavenbesitzern harmonisch zusammensitzen können. King hielt diese Rede beim sogenannten Marsch auf Washington. 100 Sekunden Wissen von Raphael Zehnder.
Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit hieß diese riesige politische Demonstration, an der zwischen 200.000 und 300.000 Menschen teilnahmen, die meisten davon Afroamerikaner. Es war der 28. August 1963. 100 Jahre zuvor hatte Präsident Abraham Lincoln theoretisch 3 von 4 Millionen Sklaven befreit, in seiner Eigenschaft als Oberkommandierender der Armee. Die USA steckten damals im Bürgerkrieg. Die befreiten Sklaven sollten die Armee im Kampf gegen die abtrünnigen Südstaaten verstärken. Reine Philanthropie war Lincolns Sklavenbefreiung also nicht. Ihre Umsetzung verlief harzig. 1963, als afroamerikanische Bürgerrechtsbewegungen den Marsch auf Washington organisierten, war trotz jahrzehntelanger Anstrengungen von Gleichberechtigung keine Spur. Doch die Bürgerrechtsbewegungen wussten sich von einem mächtigen Gedanken beseelt, von der Freiheit.
When we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Martin Luther King träumte vom friedlichen Zusammenleben aller Menschen, von einer Sinfonie der Brüderlichkeit. Die 17-minütige Rede ist ein Meisterstück. King spickte sie mit biblischen Anspielungen und Zitaten aus der US-Unabhängigkeitserklärung. Im Jahr darauf, 1964, verabschiedete der US-Kongress den Civil Rights Act und 1965 den Voting Rights Act. Seither ist Rassendiskriminierung in den USA verboten. Ökonomische Gleichberechtigung und Chancengleichheit müssen sich die Afroamerikaner im Alltag aber weiterhin erkämpfen. Obama hin oder her.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.